Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Hallo und herzlich willkommen zur November-Sendung vom anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Unser heutiges Thema dreht sich um Rojava. Wir werden gleich mehr erfahren über die Frauenrevolution und haben dazu auch zwei Interviewpartnerinnen im Studio, welche über die Situation in Rojava und auch von kurdischen Menschen in Kurdistan und auch hier in Deutschland sprechen werden. Und zum Schluss gehen wir auf unsere eigenen Verbindungen zu Rojava ein und warum wir es auch für wichtig halten, uns solidarisch mit Rojava zu zeigen. Aber was ist Rojava? Der Begriff Rojava stammt aus der kurdischen Sprache und bedeutet Sonnenuntergang. Rojava ist eine selbstverwaltete Region in Nordsyrien, wo ungefähr 4 Millionen Leute leben. Und sie zeichnet sich als ein multiethnisches Gebiet aus, in einer Gesellschaft, wo Kurdinnen, Araberinnen, Jesidinnen, Turkmeninnen, Tschetscheninnen und weitere ethnische Gruppen gemeinsam leben. Und 2016 fand die Ausrufung der demokratischen Selbstverwaltung von Rojava statt, welche aus 3 Gebieten bestand zu dem damaligen Zeitpunkt. Afrin, Kobane und Cizre in Nordsyrien ist das gelegen. Und sie wollen sich eben nicht perspektivisch als Staat begreifen, sind aber von anderen Nationalstaaten umgeben, wie beispielsweise der Türkei, Syrien, Irak. Und das bringt auch Probleme mit sich, da die umgebenden Nationalstaaten eben nicht das demokratische Projekt anerkennen und es eher als Problem und Gefahr für ihre eigenen Staaten und Nationen sehen und deshalb versuchen, es zu bekämpfen. Und seit dem 9. Oktober 2019 findet ein Angriffskrieg durch die Türkei statt und die türkische Armee und dschihadistische Milizen greifen Rojava an. Und das ist ein Angriff auf Rojava als Symbol, in dem es für eine freie Gesellschaft steht. Und dadurch ist es auch ein ideologisch aufgeladener Krieg, der gegen die Emanzipation der Frau sich richtet und somit kann er auch als ein patriarchaler Krieg gesehen werden.
Willkommen auch bei mir, von mir beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Heute sprechen wir über Rojava und ich denke, es vergeht kaum ein Tag, wo wir nicht beeindruckt werden von den Bildern von den mutigen und starken Frauen, die in ihren eigenen Units organisiert sind und ganz maßgeblich an dem Projekt Rojava beteiligt sind. Und deswegen wollten wir diesem Thema jetzt auch den ersten Platz in dieser Sendung einräumen und sprechen dafür mit Anne, die sich gleich zuerst einmal selbst vorstellt.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, euch zu hören. Ich hatte das Glück, um kurz meinen Bezug dazu klarzumachen, Teil einer Delegation zu sein im vergangenen Winter im Rahmen von einer feministischen Kampagne, die sich Gemeinsam Kämpfen nennt und die so überregional verschiedene feministische Projekte zusammenbringt. Und das Anliegen dieser Delegation war eben, aus Deutschland nach Rojava zu reisen für einige Monate und dort mit der Frauenbewegung vor Ort die Region kennenzulernen, die verschiedenen Projekte kennenzulernen und versuchen so miteinander mehr zu verstehen, was da eigentlich passiert und was wir eigentlich uns unter der Revolution von Rojava, über die man ja immer so viel hört und zu der man so viel Bezug nimmt, was man sich darunter vorstellen kann unter eben einer klaren feministischen Perspektive.
Und kannst du vielleicht mal in wenigen Worten umreißen, wie es eigentlich zu dem Projekt Rojava kam und welche Rolle die Frauenrevolution darin spielt?
In wenigen Worten ist natürlich schwierig. Das ist natürlich eine ganz lange Geschichte, die dahinter steckt. Aber vielleicht kann man es ja auf so zwei kürzere Erzählstränge zurückbrechen. Also so die jüngere ist, wir erinnern uns ja, 2010 kam es vor allem in den Maghreb-Staaten zum arabischen Frühling, der dann auch im Laufe der Monate so in den Mittleren Osten übergeschwappt ist. Und da gab es ganz viele massive Proteste gegen das Regime und gegen Assad. Und im Zuge dessen ist eben vor allem im Norden, da wo Rojava liegt, so ein Machtvakuum entstanden, also dass das Regime quasi ganz grundlegend an Legitimation verloren hat und an Handlungsfähigkeit. Und gleichzeitig etablierte sich eben so eine starke demokratische Bewegung, die es dann geschafft hat, 2012 das Regime zu verdrängen und eigene Institutionen aufzubauen. Und das war sozusagen, kann man sagen, so formell der Start der Revolutionen. Und das ist so der eine Erzählstrang. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass das alles gar nicht aus dem Nichts kam und jetzt nicht einfach so passiert ist, sondern dass da eine jahrzehntelange Organisierungsarbeit vor allem der kurdischen Bewegung dahinter steckt, die sich ganz viel auch bezieht auf die anderen Befreiungskämpfe, die es in den anderen Teilen Kurdistans gibt und eben auf die Schriften von Abdullah Öcalan. Und das so ganz doll runtergebrochen jetzt die Geschichte, wie es dazu kam.
Und die Frauenrevolution hat eigentlich von Anfang an auch eine wichtige Rolle gespielt, oder?
Genau, ich würde sagen, die Frauenrevolution ist eigentlich die Grundlage dafür, dass, was das demokratische Projekt in Nordsyrien ist. Also das, wonach da gestrebt werden soll, ist so das Leitbild, eine Gesellschaftsveränderung ist nur dann möglich, wenn die Geschlechterbefreiung einen ganz zentralen Teil darin annimmt. Und solange wir nicht aktiv daran arbeiten, eine antipatriarchale Gesellschaft aufzubauen, dann wird es uns auch niemals gelingen, ein antikapitalistisches Projekt irgendwie auf die Beine stellen zu können oder erfolgreich werden zu lassen. Und deswegen ist so diese Frauenrevolution darin eigentlich essentiell, damit das funktionieren kann, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, in allen Revolutionen oder in ganz vielen Revolutionen, die wir bisher erlebt haben, waren Frauen immer an der vordersten Front mit dabei und haben ganz viele Arbeiten mitgemacht. Aber im Laufe der Zeit wurden sie immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Und damit das nicht passiert in Rojava, brauchen wir eben eine starke Frauenbewegung, eine organisierte und autonome Frauenbewegung, damit Frauen die ganze Zeit Teil dieser Gesellschaftsveränderung bleiben können. Und der Kampf gegen das Patriarchat quasi der Kern dessen ist, wofür wir einstehen.
Und du warst ja da und hast auch mit einigen Frauen gesprochen und dir die ganze, ja, auch Organisierung von Frauen angeschaut. Welche Veränderungen von diesen Emanzipationsbestrebungen finden sich jetzt gerade schon im alltäglichen Leben wieder? Hast du da welche bemerkt oder haben die Frauen, mit denen du gesprochen hast, dir was dazu erzählt?
Also da wurde ganz viel darüber gesprochen und da wurde auch sehr begeistert ganz viel darüber gesprochen. Also man muss natürlich sagen, dass es jetzt, man kann jetzt nicht sagen, heute ist Revolution und morgen ist dann die Welt auf einmal gut und alles ist besser, wenn eine patriarchal geprägte Gesellschaft, und die war das ja auch da im Rojava-Gebiet, die hört natürlich jetzt nicht einfach auf zu existieren. Und trotzdem haben ganz viele Frauen erzählt, dass das, was sie vor allem dadurch erreicht haben, ist ein ganz großes Selbstbewusstsein, weil sie eben wissen, sie sind organisierte Frauen und sie haben ganz viele andere Frauen in ihrem Rücken mitstehen. Und deswegen ist es auch, würde ich sagen, so die konkretesten Veränderungen sich erstmal darauf beziehen, dass zum ersten Mal ganz konkrete Frauenrechte etabliert wurden und die auch durchsetzbar sind jetzt und die von den Frauen einforderbar sind. Und da geht es dann eben um das Recht, die Kinder bei sich zu behalten nach einer Scheidung. Es geht darum, wann man verheiratet werden darf. Und also Sachen, die vor allem im Familienbereich eine Rolle spielen, haben da, glaube ich, eine große Veränderung beigetragen. Und gleichzeitig natürlich, wenn man sich anguckt, dass dann eine Rätedemokratie etabliert werden soll, dann ist es auch erstmalig so, dass Frauen einfach in den Rätestrukturen eine ganz zentrale Rolle mit einnehmen. Und das war vorher nicht so. Jetzt sind sie halt Vorsitzende von einem Rat, gehen zu Delegiertenkonferenzen etc. und können da Entscheidungen mittreffen. Und das ist ein ganz großer Bruch zu vorher. Also wenn man vielleicht noch ein kurzes Beispiel sagt, wir haben mehrere ältere Frauen getroffen, die gesagt haben, sie hatten halt nur eine Grundschulbildung, können eigentlich kaum lesen und schreiben. Und jetzt sind sie aber Vorsitzende von Räten. Und das ist überhaupt kein politischer Widerspruch, sondern funktioniert, weil es eben Ziel dessen ist, die Frauen in die leitenden Positionen zu bringen.
Und ist dir auch aufgefallen oder haben dir Menschen Geschichten darüber erzählt, ob es vielleicht auch immer noch Widerstände dagegen gibt innerhalb der Gesellschaft, eben dann Frauen in diesen Positionen anzuerkennen oder eben auch diese grundlegenden Menschenrechte anzuerkennen?
Ja, natürlich. Also das wäre jetzt auch naiv zu sagen, dass alle das toll finden. Da, das stimmt natürlich nicht. Man muss da wahrscheinlich unterscheiden, was sind so tatsächlich Angriffe gegen das Projekt und was sind so gesellschaftliche Widerstände, die bestehen, wenn man ein Patriarchat, was ja jahrtausende lang gewachsen ist, ganz aktiv angreift. Und es haben viele Frauen erzählt, dass sie, es gibt ja zum Beispiel so eine Co-Vorsitzendenstruktur, also dass immer ein Mann und eine Frau in einem Rat vorsitzen. Und als das etabliert wurde, da haben sich ganz viele Männer dagegen gesträubt und haben da eigentlich überhaupt keinen Sinn drin gesehen, dass das passiert. Und für die Frauen war das schon ein sehr, sehr langer Kampf, da anzuerkennen, dass sie die sind, die auch angesprochen werden, wenn es um Entscheidungen geht, dass sie die sind, die auch mal Aufgaben delegieren. Und das ist, würde ich schon sagen, das wurde uns immer wieder deutlich gemacht, einfach ein ganz langer Prozess, dass sich da tatsächlich ein Bewusstsein für einsetzt, dass das was ganz Zentrales dieser Revolution ist. Und trotzdem werden die entsprechenden Schritte gemacht. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht können wir da später auch noch mal mehr drüber sprechen. Es gibt ja Jinwa, das Frauendorf. Das ist so ein Ort, der von Frauen für Frauen quasi aufgebaut wurde als Schutzraum und kollektiver Raum. Und da waren wir viel in Gesprächen mit der Nachbarschaft und waren unter anderem bei einer jungen Familie und haben die quasi gefragt, wie die das eigentlich fanden am Anfang, als da Leute kamen und gesagt haben, wir würden hier gern Frauendorf aufbauen. Und der Vater meinte zu uns, er fand das ganz toll und er findet das Projekt eh ganz toll. Und die Frau hat ihn dafür ausgelacht. Also die hat gesagt, das stimmt ja gar nicht, erzähl nicht so einen Quatsch. Am Anfang hast du überhaupt keinen Sinn darin gesehen, dass das hier gemacht wird und fandest das ganz merkwürdig. Und jetzt erzählst du, dass du es toll findest, weil du es halt sehen konntest und miterleben konntest. Und das finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sich das auch so prozesshaft entwickelt und dass da jetzt nicht am Anfang alle sagen, das ist großartig, sondern dass die Frauen da ganz bewusst dafür einstehen müssen und dafür kämpfen müssen, dass das auch anerkannt wird.
Naja, ist einfach super spannend, auch so einen Prozess miterleben zu können, ne? Wie eigentlich so radikale Veränderungen dann auch plötzlich möglich sind und was es da für ein Umdenken auch geben kann. Ich würde vorschlagen, dass wir kurz ein Lied hören, damit die Zuhörerinnen ihre Ohren kurz ein bisschen ausruhen können. Und dann sprechen wir nach dem Lied nochmal über konkrete Projekte und feministische Organisierungsformen.
love, I offer you a chance.
Wir sind wieder zurück im Studio und möchten das Interview mit Anne weiterführen, welche als Teil einer Delegation in Rojava unterwegs war. Wir haben gerade schon ein paar allgemeine Bezüge hergestellt zur Frauenrevolution und wollen jetzt einfach noch so ein bisschen tiefer reingehen und irgendwie mal hören, was es eigentlich so für konkrete Projekte im Rahmen von der Frauenorganisierung in Rojava gibt.
Ja, hallo auch nochmal zurück von mir. Also ich würde sagen, so das symbolträchtigste Projekt, das ist wahrscheinlich Xinhua. Davon haben vielleicht auch einige schon gehört. Das ist ein Frauendorf, was so an der Grenze zur Türkei aufgebaut wurde. Das wurde vor einem Jahr eröffnet mit dem Ziel, eben so ein kollektiven Raum für Frauen zu schaffen, der einmal Schutzraum ist, weil sie eben aus Gewaltverhältnissen fliehen müssen oder ähnlichem oder ihre Partner verloren haben im Krieg. Und gleichzeitig soll da aber auch so ein kommunales Leben eingeübt werden miteinander und daraus so Bezüge gezogen werden, was kann man eigentlich gesamtgesellschaftlich auch umsetzen. Und das ist, glaube ich, so eins der, am symbolträchtigsten Projekte. Und gleichzeitig gibt es aber noch ganz viele andere, ne? Also allein im Wirtschaftsbereich wird versucht, ganz viele Frauenkooperativen aufzubauen, um eben Frauen eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zu geben. Das klappt mal besser, mal schlechter. Also es scheitern auch einfach viele Projekte, wo man feststellt, so funktioniert es nicht, da müssen wir irgendwie Dinge anders machen. Dann versucht man es an anderer Stelle nochmal neu aufzubauen. Und ich würde sagen, was so für die Infrastruktur der Revolution total wichtige Projekte sind, das sind die sogenannten Malajins. Das sind, wenn man das übersetzen würde, würde das Frauenhaus heißen. Und ist aber nicht so vergleichbar mit einem Frauenhaus, wie wir es von hier kennen, sondern es sind eher so eine Art Gerechtigkeitshäuser, die versuchen, gesellschaftliche Konflikte oder Konflikte in Familien, in Nachbarschaften quasi an einem Tisch miteinander zu lösen, ohne dass Menschen da bestraft werden müssen, wenn irgendwas vorgefallen ist. Und das sind so die Institutionen, die direkt nach der Revolution versucht wurden, so breit wie möglich aufzustellen. Und das sind die, die zum ersten Mal Frauen quasi die Möglichkeit gegeben haben, wenn sie in einer Konfliktsituation waren, einen konkreten Ansprechpartner für ihr Anliegen zu finden. Weil diese Malajins, die werden in der Regel von Frauen geführt und Frauen arbeiten da vor allem drin und haben so einen sehr nicht sanktionierenden Ansatz an gesellschaftliche Konfliktlösung. Und das würde ich sagen, die machen so einen ganz wichtigen Teil dieser Infrastruktur vor Ort aus.
Und wie funktioniert denn der Zugriff auf die Konfliktparteien? Also die Frau, die einen Konflikt hat, geht in das Frauenhaus, genau. Und dort wird dann irgendwie mit einer Mediation oder
genau, kann man
wie
sich
funktioniert
ein bisschen
das?
So vorstellen. Also Hier, das sind quasi einfach Orte, also Räume oder Häuser, die bestenfalls in allen Kommunen vorliegend sind. Und dann wenden sich die Frauen da dran oder auch die Männer. Ne? Also es ist ja für alle zugänglich, aber es wird vor allem von Frauen genutzt. Wenden sich da an die Personen und die fangen dann an, quasi im Umfeld die entsprechenden Parteien zusammenzusammeln. Und das kann ganz schnell gehen, weil es einfach mal einen Raum brauchte, darüber zu sprechen. Das kann sich aber auch über Jahre hinweg ziehen. Aber tatsächlich wird so der Ansatz gefahren, dass man versucht, die meisten Probleme eben in seiner Kommune zu lösen und vor allem eben die ganzen Konflikte, die so aufkommen, in der Kommune zu lösen. Und dafür sind die Malajins total zentral, weil sie tatsächlich, so wurde es uns immer wieder gesagt, den ganz großen Teil der gesellschaftlichen Konfliktlösung übernehmen und die wenigsten Fälle tatsächlich in so eine höhere Gerichtsbarkeit überstellt werden, sondern indem man sich eben Zeit nimmt, nicht versucht nur zu strafen, sondern vor allem eben miteinander zu reden unter dem Aspekt von, wenn wir hier diesen Raum verlassen, müssen beide Konfliktparteien mit der Lösung einverstanden sein. Unter diesem Ansatz heran wird eben versucht, so ein gesellschaftliches Miteinander zu organisieren, aus einer Frauenperspektive heraus.
Das ist ja total spannend. Also es geht ja auch voll so in diese Community Accountability Richtung, die auch so von Frauen in den States entworfen wurde.
Ich glaube auch, davon kann man total viel lernen. Wir hatten eine Freundin mit bei uns dabei, die hat auch Jura studiert und für sie war das, die kann das immer noch mal schöner erzählen, aber sie meinte, sie finde es total zentral, wie sie hier in einem Jurastudium zum Beispiel anderthalb Jahre darüber spricht, warum wir eigentlich strafen und man in jeglicher Theorie lernt, warum Strafen notwendig ist. Und wenn wir nach Rojava gehen, da besteht der Großteil der Gerechtigkeitsbildung vor allem darin, darüber zu sprechen, was eigentlich Freiheit und Selbstbestimmung bedeutet. Und das sind ja schon ganz grundlegende unterschiedliche Ansätze daran, wie man eigentlich an gesellschaftliches Miteinander rangeht.
Mhm, ja, voll. Also vor allem sind das ja auch irgendwie Ideen, die wir auch gut in unseren Kontexten hier anwenden können.
Genau, weil es auch ganz viel damit zu tun hat, eben nicht so die Trennung zu machen zwischen einem politischen und einem privaten. Mhm. Und das würde ich sagen, ist auch ein großer Teil von so einer feministischen Perspektive auf Revolution, zu sagen, auch eine gesellschaftliche Konfliktlösung muss Teil unseres politischen Prozesses sein und muss Teil unserer gesellschaftlichen Veränderung sein. Und deswegen müssen wir da andere Mittel finden, als sie eben in staatlichen Konstrukten gefahren werden.
Das sind ja jetzt eigentlich schon ganz konkrete Ideen von so einer feministischen, also basisdemokratischen Organisierung. Hast du da vielleicht auch noch andere Prinzipien gelernt oder ja gesehen, die wir auch hier irgendwie aufnehmen könnten in der Gesellschaft?
Also ich glaube, man kann natürlich nicht alles eins zu eins übertragen. Dafür sind es sehr unterschiedlich aufgebaute Gesellschaften und unterschiedliche Hintergründe, die diese Kämpfe haben. Und trotzdem ist es aber für uns, glaube ich, total wichtig, sich anzuschauen, wie die Frauen vor Ort eine feministische Organisierung verstehen. Also der Ansatz dahinter ist eben, keine Frau, die in dieser Gesellschaft unterwegs ist, soll sich ohne eine Organisierung im Rücken irgendwelchen Konflikten stellen müssen. Also wenn ich als Frau ein Problem habe, dann muss ich immer das Gefühl haben können oder die Realität haben, dass hinter meinem Rücken noch andere Frauen stehen und ich bin nie alleine von einem Problem betroffen. Und so ein Ansatz ist natürlich total zentral, wenn ich anfange, mich zu organisieren. In Rojava ist das dann Kongrea Star als ganz großer Dachverband, der quasi so alle Fraueninitiativen miteinander zusammenbringt und der aber quasi immer versucht, so einen gemeinsamen feministischen Standpunkt zu entwickeln, damit man eben in der Lage sein kann, auch in gemischten Strukturen, also in so All-Gender-Strukturen, sich nicht an den Rand drängen zu lassen und so viel Selbstvertrauen, ein kollektives Selbstvertrauen aufbauen zu können, damit man eine starke Meinung darin vertreten kann. Und ich würde schon sagen, dass wir von sowas total viel lernen können. Also wenn es vor allem darum geht, wenn wir uns in nicht nur rein feministischen Rahmen, sondern eben in so All-Gender-Gruppen zum Beispiel befinden, dass es schon einen Unterschied macht, wenn man darin zum Beispiel sich einfach mal nur mit Frauen oder FLTI-Personen zusammensetzt und da nochmal die Themen bespricht, die anstehen. Da kommen in der Regel werden da andere Gespräche darüber geführt. Und es ist total wichtig, dass man da gemeinsame feministische Standpunkte entwickeln kann und sich dann eben nicht allein, wenn man eine Kritik äußert, weil natürlich auch in unseren Strukturen ganz oft patriarchale Strukturen sich einschleichen, Menschen an den Rand gedrängt werden, gewisse Mackerstrukturen vorherrschen oder sowas. Daran, das muss ja kritisiert werden. Das müssen wir auch kritisieren können. Und das, was wir, glaube ich, da aus Rojava lernen können, ist, dass wir das nie alleine tun sollten, sondern dass wir uns dafür immer mit anderen Frauen, Blindpersonen zusammentun sollten, damit wir da eine starke Meinung drin haben können und da deutlich widerstandsfähiger werden können. Und es war aber in Rojava auch immer klar, eine autonome feministische Organisierung ist total zentral. Also dort ist es ja so, dass innerhalb der Rätestruktur zu jedem Rat, der besteht, es immer eine autonome Frauenstruktur auch gibt, die quasi ihre eigenen Entscheidungen trifft oder quasi so eine Art Kontrollfunktion ist für die Entscheidungen, die in so dem gemischten Rahmen stattfinden. Hm. Und trotzdem ist aber immer klar, alleine eine autonome Frauenorganisierung wird uns nicht zu einer gesellschaftlichen Veränderung bringen. Also wir müssen immer den Ansatz haben, dass wir alle zusammenarbeiten. Aber damit wir das tun können und selber nicht an den Rand gedrängt werden, müssen wir uns darin stark machen. Ja, und ich glaube, das ist was so ein breiter Ansatz von Organisierung, inklusive einer autonomen feministischen Organisierung. Das kann man auf alle Fälle für auch Strukturen und Projekte hier, sollte man das durchdenken und überlegen, ob das nicht Sinn macht für uns.
Ja, also es klingt so, wie es könnten wir da auf jeden Fall viel lernen und viel übernehmen. Ja, es ist auch ein riesengroßes Thema, wo es sicherlich noch ganz viel zu sagen gibt. Und tatsächlich findet ja auch gerade wirklich richtig viel statt. Ja. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Termine, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, die jetzt einfach noch anstehen in nächster Zeit, wo sich entweder Menschen noch mehr informieren können oder auch aktiv einbringen können?
Also ich meine, natürlich ist die Lage gerade sehr akut mit den Angriffen der Türkei auf das Projekt. Da passiert eigentlich ständig was. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, da regelmäßig zu schauen, inwiefern verändert sich die aktuelle Lage und was steht gerade an. Die zwei zentralen Kampagnen, die es gerade gibt, sind Rise Up for Rojava und Women Defend Rojava. Und ich würde sagen, so einer der nächsten zentralen Termine ist der 25.11. Das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und der ist für die kurdische Frauenbewegung immer ein sehr zentraler Tag gewesen. Also auch als wir vor Ort waren, war das ein Tag, wo ganz viele Demos stattgefunden haben, ganz viele so Vorträge und Inputs stattgefunden haben. Und auch an dem Tag wurde zum Beispiel Jinwa, also dieses Frauendorf, über das ich gesprochen habe, das wurde da genau vor einem Jahr quasi eröffnet. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Lage anschaut, also aufgrund der Angriffe der Türkei und der dschihadistischen Gruppen, kann in Jinwa zum Beispiel gerade niemand leben. Also die Region ist nicht mehr sicher und eines der zentralen Projekte der Frauenbewegung kann gerade nicht mehr mit Leben gefüllt werden. Und ich glaube, all sowas spielt damit rein, wenn wir in die nächsten Wochen gucken und auch wenn wir auf den 25.11. gucken, der ja auch für uns also auch hier gibt es natürlich sexualisierte Gewalt und auch für uns ist es total das präsente Thema, aber es lohnt, glaube ich, sehr, da auch die internationalistischen Bezüge aufzumachen und zu sagen, die Probleme, die Frauen dort vor Ort haben, das sind auch unsere Probleme hier und wir müssen dann gemeinsam Kampf miteinander führen.
Und gibt es da irgendeine Internetseite oder einen Ort, wo sich unsere Hörerinnen informieren können über Aktionen an diesem Tag?
Ich würde sagen, die Women Defend Rojava-Kampagne, das ist dies leicht zu finden und dies auf alle Fälle sammelt da gerade sehr viel, was an feministischen Aktionen passiert und ist da, glaube ich, ein gutes Portal dafür.
Okay, dann danken wir dir, dass du mit uns gesprochen hast, dass du uns so viele interessante Einblicke gegeben hast, die natürlich auch oft von hier so ein bisschen schwer greifbar sind und sehr plastisch werden an deinen Erfahrungen, die du auch gemacht hast. Und wir werden jetzt einfach mal weitermachen mit unserem nächsten Studiogast, den wir hier haben und wollen zwischendurch einfach noch ein bisschen Musik hören. Und wir werden uns jetzt schon mal von dir verabschieden. Du kannst natürlich gerne noch weiter mithören. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald. We'll be right back.
Der Track, den ihr gerade hört, ist aus einer Compilation von Female Pressure, welche mit dieser Sammlung die Frauenrevolution in Rojava bekannter machen will und da viele verschiedene Tracks zusammengestellt habe, die ihr euch bei Bandcamp anhören könnt und dies auch auf archive.org als Creative Commons Dateien oder nicht Dateien, sondern als Lieder gibt. Wir machen jetzt weiter im Studio.
Ja, hallo, auch von mir nochmal zurück. Wir sind bei der Sendung über Rojava und Kurdistan und nachdem wir jetzt schon viel über die Frauenrevolution in Rojava gehört haben, möchten wir unseren zweiten Studiogast begrüßen. Osman, hallo.
Hallo.
Kannst du dich kurz selbst vorstellen und erklären, was du für einen Bezug zu Kurdistan und Rojava hast?
Okay, also ich komme aus Nordkurdistan bzw. aus der Türkei und lebe seit 2013 in Deutschland. Geflohen bin ich wegen einer Gefängnisstrafe, zu der ich in der Türkei verurteilt wurde, wegen der journalistischen Tätigkeit und wegen der Demonstrationen, an denen ich auch als Student damals teilgenommen habe. Ich bin in Kurdistan geboren und auch in Kämpfe hineingeboren sozusagen. Also dort hat man auch weniger Chance, mit was anderem groß zu werden.
Ja. Okay, und wir haben jetzt schon die beiden Worte angesprochen, Kurdistan und Rojava.
Ja.
Das vermag bei manchen Leuten manchmal so ein bisschen Verwirrung zu erzeugen. Kannst du vielleicht nochmal genauer drauf eingehen und die beiden voneinander so ein bisschen unterscheiden?
Okay, also Kurdistan ist ein Land, das schon zur Zeit des Osmanischen Reichs, aber insbesondere zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in vier Teilen geteilt wurde, von den damaligen Staaten und durch Abkommen zwischen diesen Staaten. Heute, wenn wir von einem Kurdistan sprechen, sprechen wir von einem staatenlosen Land im Iran, im Irak, in Syrien und in der Türkei. Und Rojava ist der Teil von Kurdistan, der in Syrien liegt.
Dankeschön. Ja. Und jetzt kommen wir eher so zu dem Leben in Deutschland. Kannst du ein bisschen näher und plastischer beschreiben, wie kurdisches Leben in Deutschland aussieht? Wie sind Leute hier, die Kurden sind und Kurdinnen, wie sind die Leute organisiert? Mhm. Wie kommt es dazu, dass so viele kurdische Leute in Deutschland wohnen?
Ja, also die erste große Welle von Kurdinnen war durch die GastarbeiterInnen aus der Türkei, also sie waren auch GastarbeiterInnen aus der Türkei, aber sie wurden natürlich auch damals nicht als KurdInnen registriert, sondern als TürkInnen. Und dann nach 80er Jahren, nachdem die Repression von der Türkei krasser geworden ist, kamen auch ExilantInnen aus Kurdistan. Sie leben auch seit mehr als 30 Jahren hier. Da, also in dem Bezug finde ich spannend, dass die KurdInnen eine ganz lange Zeit gar nicht als KurdInnen gesehen worden sind. Und das ist gerade das Problem eigentlich. Deswegen weiß man häufig gar nicht, wie viele KurdInnen in Deutschland leben und wer sie sind, ob sie überhaupt so viel sind in Deutschland. Da kann ich von einem Anekdote erzählen. Ein Student hatte die Frage, wie viele KurdInnen in Deutschland leben, mit der Antwort geantwortet. Vielleicht 50.000. Also das zeigt schon, und die KurdInnen sind dafür mit ungefähr 1 Million die zweitgrößte Migrationsgruppe Deutschlands. Das wird aber fast gar nicht gesehen.
Mhm. Ja. Also es handelt sich quasi um eine sehr starke Diaspora in Deutschland.
Die das ist die weltweit größte staatenlose Diaspora. Mhm. Und ja, in Deutschland, wie gesagt, die zweitgrößte Migrationsgruppe, aber man kann ganz ruhig sagen, die mobilisierteste Migrationsgruppe Deutschlands.
Kannst du da bitte noch ein bisschen näher drauf eingehen, wieso mobilisiert und...
Mhm. Ja, ich würde sagen, durch den Freiheitskampf, also durch die kurdische Freiheitsbewegung sind die KurdInnen auch in Deutschland so stark mobilisiert. Sie haben eine Wunde zu behandeln, sie haben eine Wunde zu zeigen, sie haben Probleme, die sie überwinden möchten. Und diese Probleme werden in der Community so stark wahrgenommen, also die Community muss diese Probleme auch so stark wahrnehmen, dass niemand so außerhalb dieses Kampfes was sagen kann. Und die kurdische Freiheitsbewegung hat auch seit 1978, also seit dem ersten kurdischen Verein in Deutschland, große Bestrebungen hier in Deutschland oder in Europa, außerhalb Kurdistans, die KurdInnen zusammenzubringen, und durch eine große Diaspora, die der Kampf um Freiheit auch in die Öffentlichkeit anderer Länder zu tragen. Ja, also, aber da muss man, bevor du fragst, kann ich das Thema auch aufmachen, da muss man zum Beispiel in Bezug auf, insbesondere in Bezug auf Deutschland sagen, durch das PKK-Verbot, das durch die Beziehungen zwischen Deutschland und die Türkei zustande gekommen ist, werden diese Bestrebungen oft im Mainstream ignoriert, nicht gesehen oder als Gefahr dargestellt.
Genau, da kommen wir schon so überleitend ein bisschen zur nächsten Frage. Und zwar, häufig wird es in der deutschen Öffentlichkeit auch so wahrgenommen, dass kurdische Menschen eben sehr stark mit Kriminalität zu tun haben oder assoziiert werden, dass sie als Terroristen stigmatisiert werden. Wieso geschieht sowas und welche Hintergründe hat das oder ist überhaupt was dran daran?
Das ist eine ganz lange Geschichte. Da kann man gleich vom sächsischen Autor Karl May sprechen. Karl May hatte ja ein durchaus wichtiges Werk für also in Bezug auf Orientalismus, Kolonialismus geschrieben, durchs wilde Kurdistan. Und da hatte er eine Definition über die KurdInnen, eine gewalttätige, halbwilde Horde. Man kann ruhig sagen, diese Definition lebt immer noch fort in den deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit. Wenn man von KurdInnen spricht, spricht man häufig von einer Gefahr von TerroristInnen, von gewalttätigen Menschen, und ja, insbesondere seitdem das PKK-Verbot zustande gekommen ist, kommen die KurdInnen häufig in diesem Kontext vor. Es gibt auch Phasen, also der Münchner Historiker Nikolaus Braun, also diese Phasen leihe ich von ihm aus. Es gibt auch Phasen, zum Beispiel in 80er Jahren hinein, waren die KurdInnen eigentlich gar nichts, also war gar nichts von KurdInnen die Rede, sondern wie gesagt von IranerInnen, IrakerInnen oder TürkInnen oder SyrerInnen. Und dazwischen gab es eine Phase, wo die KurdInnen als Opfer dargestellt worden sind, wegen den Massakern im Irak, wo das Saddam-Regime auch chemische Waffen umgesetzt hat. Und dann waren die KurdInnen die TäterInnen der deutschen Öffentlichkeit und sogar, also diese Angst war sogar so krass, also Angst vor Terrorkurden war so krass, dass in der Zeitschrift Stern, diese Karikatur finde ich ganz lustig, in der Zeitschrift Stern gab es 1999 eine Karikatur. Ein Junge weint in seinem völlig unordentlichen Zimmer und sagt der wütenden Mutter, das waren die Kurden. Also so eine Angst wurde in deutschen Medien hergestellt gegenüber Kurden. Und die KurdInnen waren, wie gesagt, gar nicht in Deutschland. Sie waren irgendwo anders, weit weg von Deutschland. Die KurdInnen in Deutschland waren entweder gar nicht die KurdInnen oder sie waren nur ein paar gewalttätige Menschen, die unsere Autobahn gesperrt haben.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Hallo, zurück im Studio beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir haben Osman als Interviewgast bei uns im Studio und haben gerade drüber gesprochen, wie die kurdische Community häufig stigmatisiert wird in Deutschland. Was gibt es für Versuche, sich dagegen zu wehren, gegen rassistische Zuschreibungen, gegen Stigmatisierungen?
Also in der ersten Linie gibt's mittlerweile eine immer stärker werdende Solidarität mit den KurdInnen, also diese Solidarität ist die auch, also bedeutet auch die Anerkennung für die KurdInnen, dass ihre Kämpfe, dass ihre Ansätze in der deutschen Öffentlichkeit auch gesehen werden. Und wie am Anfang gesagt, die KurdInnen stellen auch die organisierteste Diaspora Europas dar. Und es gibt unzählige Vereine in allen großen Städten, in vielen Kleinstädten gibt's kurdische Vereine. Sie werden als terroristisch eingestuft vom Verfassungsschutz, aber sie sind trotzdem da. Sie führen einen Widerstand auch gegen dieses PKK-Verbot und bei diesem Widerstand benötigen sie natürlich immer wieder Solidarität, immer wieder Anerkennung durch Menschen, die mit diesem Verbot, mit dieser Stigmatisierung nicht zufrieden sind.
Und solche Vereine erfahren ja auch häufig verschiedene Arten von Repression. Kannst du noch mal genau darauf eingehen, in welchen Dimensionen sich das bewegt und vielleicht auch, wie man gerade dann auch Solidarität mit kurdischen Menschen praktizieren kann in Deutschland?
Ja, also wie gesagt, KurdInnen sind ja großteils hierhin geflüchtet, also hier in Deutschland geflüchtet. Und für Geflüchtete stellt die Angst um Pass, die Angst um Aufenthaltsrecht eine große Gefahr da. Also wenn du so eine Angst hast, dann kann eine Repression ganz einfach dadurch stattfinden, und vielen KurdInnen wurden bis jetzt wegen dem PKK-Verbot das Aufenthaltsrecht weggenommen. Sie müssen in kleinen Kreisen leben. Sie dürfen zum Beispiel ganz viele KurdInnen gerade zur Zeit dürfen die Orte nicht verlassen, an denen sie leben. Es gibt immer wieder KurdInnen in Gefängnissen, in deutschen Gefängnissen, die nur politische Arbeit geleistet haben. Mittlerweile sitzen auch ein paar KurdInnen im Gefängnis wegen dem PKK-Verbot. Ja, also es gibt immer wieder zum Beispiel Razzien in Vereinen, polizeiliche Ermittlungen gegen Vereinen. Es wurde sogar ein Verlag, der nichts anderes gemacht hat, als Bücher und Musik zu veröffentlichen, Alben zu veröffentlichen. Dieser Verlag wurde in Deutschland geschlossen wegen dem PKK-Verbot, und zahlreiche Bücher und Alben wurden beschlagnahmt. Also das ist für eine Demokratie ganz unvorstellbar. Also in Deutschland würde man behaupten, hey, die Bücher kann man nicht wie eine Gefahr behandeln. Aber das passiert sogar durch das PKK-Verbot, weil das PKK-Verbot einen quasi gesetzfreien Raum schafft, auch in Deutschland.
Also auf der einen Seite die staatliche Repression, und wie sieht Solidarität aus?
Solidarität sieht beeindruckend aus, also insbesondere nachdem die Angriffe auf Rojava letztlich wieder angefangen haben, haben wir auch in Dresden ganz viele starke, ermächtigende Demonstrationen erlebt. Auch in Deutschland, in der gesamten Welt, haben Millionen von Menschen gesagt, dass sie die Revolution in Rojava unterstützen. Das gibt schon den KurdInnen Kraft, und das ist quasi die Anerkennung der KurdInnen, die von Staaten häufig gar nicht kommt. Also diese Anerkennung genießen die KurdInnen von Gesellschaften, von Menschen, ja, die sich solidarisch gegen die Kriminalisierung wehren.
Ja, da wollen wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Du hast auch noch ein Lied mitgebracht, was ich jetzt einfach mal anspielen werde. Und wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal, dass du hier bist. Und
ich bedanke mich auch für diese Möglichkeit.
Ja, sehr gerne.
Hola şer görme görme de bilabetin ve meydanı
de bilabetin ve bende
govende ger yadım medim emberin adını ve dilanı
emberin adını ve govende
tiro kavanırım merim de bilabetin ve meydanı
de bilabetin ve bende
lüroja ava şerri görme emberin adını ve dilanı
emberin
لسلام سريد خدي لسلين جرين هيبتي لبوريان جباي تختي جمي كان عندي كي تختي
لسلام سريد خدي لسلين جرين هيبتي لبوريان جباي تختي جمي كان عندي كي تختي شكلية عبا مسن تحشر كبرا هسن شكلية عبا مسن تحشر كبرا
Nuğladi zerbun talane Deblabetin ve meydane
Deblabetin ve bende
Suvarketin ber khedane Embernadın ve dilane
Embernadın ve govende
Gürze zalinci imane Deblabetin ve meydane
Deblabetin ve bende
Leda gerkir der holane
Embernadın ve
dilane
Embernadın ve govende
Ja, hallo und willkommen zurück im Studio. Wir haben es gerade eben gehört, wie Solidarität mit den Kurdinnen aussehen kann. In Deutschland haben wir das 2018 auch beeindruckend erlebt, als der Angriff auf Afrin, den Teil, den wir eben schon gehört haben, von Rojava stattfand durch die Türkei. 2008 gab es eine Reihe von Besetzungen, namentlich auch in Leipzig, eine Besetzung eines SPD-Abgeordnetenbüros, aber auch in anderen Teilen der Gesellschaft gab es Solidarität mit den Kurdinnen, zum Beispiel im Fußballstadion. Beim FC St. Pauli gab es ein Spruchband in der Südkurve bei den Ultras St. Pauli, auf dem in kurdischer Sprache zu sehen war, die Worte Widerstand heißt Leben. Dieses Jahr, im Oktober 2019, fand der nächste Angriff auf Rojava statt und wieder gab es mehrere Solidaritätsaktionen in Deutschland. Eine große Demonstration in Köln mit an der Spitze 10.000 TeilnehmerInnen und wieder zahlreiche Besetzungen von Abgeordnetenbüros in Chemnitz, aber auch Blockaden der Turkish Airlines in Frankfurt und in Stuttgart. Und auch wieder große Demonstrationen, auch hier in der Region. In Leipzig gab es eine große Demonstration mit 550 Teilnehmerinnen und in Dresden ebenfalls mit 500 Teilnehmern am 26.10. Die Kampagne Rise Up for Rojava brachte auch einen Hashtag in sozialen Netzwerken, der tausendfach geteilt wurde. Und auch im Fußballstadion gab es wieder Solidarität, wieder beim FC St. Pauli, aber auch bei Werder Bremen, auf einem großen Transparent in den Farben Rojavas, Hände weg von Rojava, war da zu lesen. Auch im Hambi gab es Solidaritätstranspis, Solidarität vom Hambi bis nach Rojava war da zu lesen. Wir haben es eben schon gehört, hier in Sachsen gab es viel Solidarität. Viele von euch haben mit Sicherheit auch das Bild an der Bastei in der Sächsischen Schweiz gesehen. Eine große JPG-Fahne, die 10 mal 15 Meter groß darüber gehangen war. Auch in den Farben natürlich des kurdischen Freiheitskampfes. Auch direkt hier in der Neustadt gab es ein großes Graffiti an der Scheune, auf dem zu lesen war, Solidarität heißt Widerstand, Kampf dem Faschismus in jedem Land. Wenn ihr mehr über die Solidarität in Deutschland erfahren wollt, könnt ihr euch im Freien Radio das Interview des Solibündnis Leipzig anhören oder euch direkt auf deren Website rojava-solibündnis-leipzig.blogsport.eu informieren.
Ja, wir haben schon viel über Repressionen und eben auch darüber gehört, wie Menschen kurdische AktivistInnen unterstützen können. Ein konkreter Fall ist der von Yildiz, welche am 25.10. vor dem Kammergericht in Berlin aufgrund ihres Einsatzes für Selbstbestimmung, Ökologie und Feminismus im Nahen Osten als Mitglied einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt wird. Der Prozess läuft und er wird von einer feministischen Kampagnengruppe unterstützt, welche für Freiheit für Yildiz aufruft. Der nächste Prozesstermin ist der Dienstag am 29.10.2019 um 8 Uhr vor dem Kammergericht in Berlin-Schöneberg. Also am 29.10. um 8 Uhr vor dem Kammergericht in Berlin-Schöneberg könnt ihr Solidarität mit Yildiz und generell dem kurdischen Freiheitskampf zeigen. Und mehr Informationen gibt's auf der Seite unter Freedom for Yildiz und auch unter dem gleichnamigen Hashtag. Es stehen noch verschiedene Termine an. Wir spielen noch mal ein kurzes Lied ein, dass ihr noch ja so ein bisschen was Schönes noch auf die Ohren bekommt. Und dann ist unsere Sendung auch schon gleich vorbei.
Okay, in der heutigen Sendung haben wir gehört, warum es wichtig ist, Solidarität mit Rojava zu zeigen und haben auch verschiedene Formen der Solidarität in Deutschland kennengelernt, wie Leute aktiv werden können, um ein emanzipatorisches Projekt im Norden von Syrien zu unterstützen. Und natürlich obligatorisch bei uns am Ende die Termine für die kommende Zeit beim AHAT. Und zwar haben wir am 20.11. das Basteltreffen vom Anarchistischen Netzwerk Dresden, wo ihr Linolschnitt und Druck praktizieren könnt und euch austauschen könnt zum Thema Zwangsräumungen. Das findet im Malobeo auf der Kamenzer Straße um 12 Uhr statt. Dann noch im Dezember zwei Termine. Einmal vom 27. bis 30. in Leipzig auf dem Chaos Communication Congress. Da wird es wieder ein anarchistisches Dorf geben und verschiedene anarchistische Inputs und Vorträge. Und im Januar, am 7.1., das ist ein Sonntag, findet die Uri Jalloh-Demo in Dessau statt, wo auch wieder eine gemeinsame Anreise aus Dresden organisiert wird. Die Musik, die ihr gehört habt heute, ist natürlich wieder Creative Commons. Und weitere Informationen zum anarchistischen Netzwerk und zum anarchistischen Hörfunk aus Dresden könnt ihr unter and.notraces.net erfahren. Danke fürs Zuhören. Ciao.